sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 142. Folge von Sideline, der USL Podcast. Und wie immer, mit dabei ist der liebe Wolf.
Mahlzeit.
Heute in etwas besonderer Atmosphäre, also wenn hier im Hintergrund Geräusche zu hören sind. Ich nehme quasi draußen auf einer Terrasse auf und hier sind sehr viele Tiere und auch Menschen, also nicht wundern. Was wir heute nicht im Gepäck haben, sind News, weil es gab nicht wirklich viel. Es gab eine Kleinigkeit, aber die ist bis dato noch nicht der Rede wert. Die Kleinigkeit muss ich erstmal beweisen. Deswegen springen wir direkt zu den Spielen und da wollen wir mal wieder über ein Team sprechen, was am Anfang der Saison sehr, sehr stark angefangen hatte. Ehrlich gesagt, alle auch so ein bisschen überrascht hat. Und wir schauen jetzt mal, wie sieht's denn aktuell aus? Ich spreche über Loudon. Die hatten nämlich die Oakland Woods zu Gast. Was wäre so vor der Partie deine Einstellung gewesen? Was hättest du erwartet?
Loudon eigentlich ein ziemlich souveränes Team. Waren ja auch stellenweise Top 3 in der Eastern Conference. Oakland eigentlich das totale Gegenteil. Ziemlich schlecht unten in der Western Conference. Auch wenn es mit ihrem neuen Trainer Benny Fallhaber besser lief, hätte ich eigentlich, wenn man Loudons aktuelle Phase ein bisschen ignoriert, schon den Sieg recht klar an Loudon gedacht.
Schauen wir mal, ob das dann jetzt am Ende tatsächlich so wurde. Was man feststellen muss, der letzte Sieg von Loudon war am 24. Juni. Seitdem hatten sie 2 Niederlagen, darunter übrigens auch eine gegen Hartford, das muss man auch erstmal schaffen, und 3 Unentschieden. Also sie strugglen gerade ein wenig mit sich selbst. Doch wie lief denn die Partie?
Ja, ich würde sagen, relativ einseitig, zumindest besungen die ersten 60 Minuten. Es gab in der 22. die erste richtig gute Torchance. Da bin ich noch nicht ganz sicher, ob es am Ende ein Fehler vom Torwart war oder ein sehr guter Schuss von Oakland. Denn Hackshaw kriegt den Ball und haut mal aus gut 22, 23 Metern aufs Tor rauf. Faru im Tor von Loudon kann den Ball nicht wirklich berühren, nenne ich es jetzt mal. Also er kriegt zwar die Hände hin, aber kann jetzt nicht wirklich dagegen irgendwas tun. So dass der Ball mit Wucht auch durch ihn hindurch gewissermaßen ins Tor reingeht. Und ja, Fernschusstor für Oakland, Führung für die Gäste. Und ich bin, wie gesagt, noch nicht ganz sicher, inwiefern Faru da hätte vielleicht besser aussehen können.
Na gut, mein Eindruck war ehrlich gesagt ein bisschen, dass der sehr überraschend kam. Und da vielleicht auch die Verteidigung nicht ideal steht. Vielleicht zieht er den Ball auch echt oder recht spät, das kann auch möglich sein. Es fällt noch ein zweites Tor, nämlich nur 4 Minuten später. Und in dem Fall sind das mehrere Kurzpässe, die einfach so um den Strafraum herum quasi gemacht werden. Und letztendlich setzt Daniel Gomez den letzten Pass auf Peter Wilson und der kann dann den Ball ins Tor verwandeln. Das bedeutet, Oakland führt mit 2-0.
Fand ich schon durchaus überraschend, aber halt zu dem Zeitpunkt auch durchaus verdient. Und ja, ehrlich gesagt habe ich dann vor den 60. Minute nichts mehr gewusst. Hast du da noch was?
Nein.
Denn Loudon fiel ab der zweiten Halbzeit irgendwie auf. Wenn wir das Ding zu Hause vor knapp 2000 Leuten nicht verlieren wollen, müssen wir ja auch mal Torchancen haben. Und so gab es dann in der zweiten Halbzeit und vor allem ab der 60. Minute extrem viele Torschüsse und Torchancen für die Jungs aus Virginia. Eine der guten Paraden war in der 64., als McIntosh im Tor von Oakland eine Doppelparade zeigen konnte. Erst hält er einen Fernschuss und dann den direkten Nachsetzer aus kurzer Distanz. Und ab da ging es dann quasi richtig los, was den Torhagel angeht. Oder den Torschusshagel angeht.
Ja, ich fand auch, dass sie ab der 60. Minute dann deutlich mehr gezeigt haben, was sie können. Aber McIntosh hat wirklich sehr, sehr stark gehalten. Da waren so die ein oder anderen qualitativ hochwertigeren Chancen mit dabei. Allerdings muss man auch sagen, so richtig kreativ wurde Loudon dann auch nicht. Und statt dann eventuell mehr auf darauf zu setzen, McIntosh irgendwie auszuspielen, hat man auch viel immer noch mit Distanz und harten Schüssen versucht. Das hat dann am Ende nicht gereicht. Der Endstand blieb nämlich 0-2 für die Oakland Roots.
Bin ich ganz bei dir, um das so ehrlich zu sein. Also meine noch beste Parade fand ich war in der 90. als McIntosh einen sehr guten Kopfball am rechten Pfosten klären konnte. Aber ansonsten bin ich bei dir. Also so sonderlich kreativ war Loudon nicht, aber halt aus der Sicht, wir hatten schon Spiele in der Saison, da sah McIntosh richtig schlecht aus. Ich glaube, so ein Spiel nimmt er auch gerne mal mit, wo er sich als Held und ja Bezwinger der diversen Schüsse und Schüsschen zeigen kann. Ist gut für die Moral.
Extra großes Stück Pizza am Ende des Spiels oder nach dem Spiel dann für ihn. Gehen wir mal rüber in den Westen. Dort haben wir die Partie Orange County gegen die Las Vegas Lights FC. Was sagst du zu dieser Partie?
Ja, ich sag mal so, ein Blick auf die letzte Saison hätte ich gesagt, klein gegen groß. Also Orange County nicht sonderlich gut. Vegas ja als eines der Top-Teams in die neue Saison gestartet, was so die Erwartungen angeht. Die Realität sieht dann leider so aus, dass es eher zwei Kellerkinder waren, die sich getroffen haben. Und es wurde am Ende eine sehr eindeutige Partie von, um ganz ehrlich zu sein, ja, eher zwei Teams mit sehr langweiligen Trikots. Also ein Team lief in nur blauen T-Shirts durch die Gegend, das andere hatte orange T-Shirts. War jetzt nicht sonderlich spannend. Aber der Rest war halt sehr einseitig auf dem Platz.
Ja, das stimmt. Also, wobei, es fing erstmal interessanter an. Es gab schon nach 11 Minuten einen Elfmeter. In dem Fall durchaus berechtigt, Beinsteller im Strafraum, klare Sache. Der Elfmeter von Suberg wird erst einmal gehalten, aber er setzt dann zum Nachschuss an und trifft dann.
Ja, ich muss zugeben, dass ich nicht ganz sicher bin, was ich von diesen Nachschüssen immer irgendwie halte, weil so kannst du dich halt noch quasi selber dafür belohnen, dass du zu doof gewesen bist, einen Elfmeter zu verwandeln. Ja, also kann man so machen, hat er so gemacht, aber ein bisschen schade finde ich es für den Keeper schon, weil dann hättest du den Elfmeter auch reinlassen können. Aber so ging die Partie halt echt schon früh in eine eindeutige Richtung. Denn nur 12 Minuten später, in der 24. gibt es dann, wie ich fand, das schönste Tor der Partie. Dogman kriegt den Ball links im Strafraum per Hackentrick zugepasst und lupft den Ball dann in einer sehr schönen Flugbahn über Aros Arena im Tor oben rechts rein. War ein durchaus schönes Törchen von der Vorlage bis zur Verwandlung. Und das war dann schon das 2-0. Und spätestens da wusste man eigentlich, das war es eigentlich schon mit der Partie. Was so das Ergebnis und was so am Ende den Sieger angeht.
Ja, absolut. Es wurde für Las Vegas auch noch ein bisschen bitterer, denn in der 38. Minute gab es eine rote Karte. Ganz klassisch faul letzter Mann. In dem Fall traf es Christopher Pearson, dementsprechend dann auch noch in Unterzahl. In der 41. Minute zeigte Orange County dann auch nochmal, was sie schon die Partie über immer wieder mal gezeigt haben, nämlich gute Kombinationspässe. Silla ist derjenige, der den Ball am Strafraum oder im Strafraum sogar weiterleitet an War und der hat dann ausreichend Platz, ausreichend Zeit und kann das Tor machen. 3-0 also vor der Pause.
Kann man so machen, muss man sagen. Also war schon eine sehr, sehr eindeutige Leistung. Und Stichwort Silla, der hatte in der 52. Minute dann, also schon knapp nach der, so 7 Minuten nach der Pause, eine ebenfalls gute Chance, aber dort konnte Rosa Arena den Ball aus recht kurzer Distanz noch klären. Aber da fiel mir Silla auch wieder gut auf. Also der wirkte doch durchaus stabil und ja, durchweggehend eine gute Konstante im Angriff von Oakland. Nicht Oakland, Orange County.
In der 89. Minute belohnt sich Chris Hegert, der ja schon den Haken oder die Hackenvorlage gemacht hatte, mit seinem eigenen Tor. Da knapp an der Strafraumgrenze bekommt er den Ball, kann abziehen und macht das Tor. 4-0 und damit ist das Ding zu.
Ja, muss ich zugeben. Da war ich am Ende durchaus überrascht am Ende, um ganz ehrlich zu sein, wie deutlich das wurde. Weil Orange County ist jetzt nicht gerade das Top-Team in der Liga, hat sich mit dem Sieg jetzt gerade erstmals nach Ewigkeiten in einen Playoff-Spot hochkatapultiert. Und ich bin ein bisschen enttäuscht von Vegas, weil nach der Saison konnten sie viele ihrer Top-Spieler halten. Und deswegen kann man ja nicht mal behaupten, ja, die sind so schlecht, weil die haben alles, was gut war, verloren und mussten mit ihrer alten typischen B-Spieler-Auswahl klarkommen. Die hatten einen Großteil ihres Kaders, nur einen neuen Trainer, mit dem lief gar nichts zusammen, mit dem Interim läuft auch nichts zusammen. Also, das finde ich interessant und auch irgendwie enttäuschend, wie schnell was zusammenbrechen kann, nur weil der falsche Mann anscheinend am Trainerposten war. Oder die haben irgendwas im Wasser, ich weiß es nicht. Ich finde es interessant, weil es ist jetzt nicht so, dass man einen klassischen Kaderumbruch hatte. Und so spielt man halt jetzt eher um die goldenen Ananas mit, anstatt um ein Playoff-Ticket.
Na gut, da sieht man mal wieder, wie einzelne Stellschrauben manchmal großen Einfluss haben können. Gut, dann blicken wir doch einmal auf die Tabelle. Gibt es aktuell eine Überraschung in der Tabelle?
Gute Frage. Ich muss sagen, im Osten nicht mehr so wirklich. So Laut ist immer noch recht stabil, auch wenn sie aus den letzten 5 Spielen 3 Pleiten hatten. Die wären so meine größte Überraschung im Osten. Im Westen kann man sagen, grundsätzlich alles. Also Tulsa ist Tabellenführer, das hätte man vor der Saison nicht gedacht. San Antonio ist Zweiter, gleiches Spiel. Und ja, der Rest ist, glaube ich, mehr oder weniger okay, so was die Erwartungen angeht. Also wenn ich es kurz machen müsste, Loudon im Osten, sowie Tulsa und San Antonio im Westen, das wären so meine größten Überraschungen.
Ja, stimme ich dir tatsächlich zu. Gut, dann gehen wir mal in eine kurze Pause und hören uns gleich wieder bei Sideline, der USL-Podcast. Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir gehen jetzt mal in die League One. Dort gab es nämlich ein Spiel, mit dem, so viel Spoilern wollen wir schon mal, niemand, glaube ich, so gerechnet hatte. Chattanooga Red Wolves empfingen zu Hause Spokane, die aktuell ja Tabellenführer sind. Wenn ich so anteaser, heißt es ja, irgendwas ist da passiert. Was war denn so insgesamt jetzt so im Nachhinein betrachtet deine Einschätzung von dieser ganzen Partie?
Dass ich Chattanooga mal wieder gnadenlos effizient fand. Also die sind halt schon teilweise dafür bekannt, ihren Gegnern den Großteil des Ballbesitzes zu überlassen und dann eher effizient zu verteidigen und per guten Kontern oder Einzelattacken die entscheidenden Nadelstiche zu setzen. Und das fand ich hier halt auch wieder der Fall. Also man ging vor der Partie zwischen dem ersten aus Spokane und, glaube ich, dem dritten aus Chattanooga halt schon davon aus, dass sich bei vielen die Klasse von Spokane durchsetzen würde. Und hier war es eine gute Verteidigung, gute Torchancen und am Ende halt auch echt einen verdienten Sieger, der, so viel können wir schon mal sagen, nicht der Tabellenführer ist. Und das war schon unterhaltsam.
Chattanooga ist also, auch wenn sie eigentlich ein roter Wolf sind, eher ein bisschen wie so eine Katze, die stundenlang am Mäuseloch lauert und dann im richtigen Moment zuschlägt. Das sehen wir auch schon in der 4. Minute. Der Ball wird im Strafraum von Spokane einfach mal kurzerhand auf kurzer Distanz gepasst. Jannis Lelin bekommt den Ball und kann das Tor machen, sodass die Gastgeber bereits nach 4 Minuten führen.
War, wie ich fand, durchaus ein interessantes Tor. Also man sah den Holperer, dass er wahrscheinlich nicht so wirklich den Ball so geplant hat. Aber ging rein, war verdient.
Am Ende fragt niemand mehr, wie das Tor aussah.
Spokane hatte dann die erste richtig gute Torchance, die wirklich hätte reingehen müssen, in der 34. Minute. Denn da bekam sie einen Elfmeter zugesprochen. Und der konnte allerdings gehalten werden. Also Denzel Smith im Tor von Chattanooga hält den Elfmeter, der zum linken unterm Pfosten gehen sollte. Kann man so machen und ich glaube spätestens da hatte man schon so ein bisschen das Gefühl aus Seiten von Spokane, dass dies nicht ihr Tag werden sollte.
Und die Roten Wölfe lauerten wieder am Mäuseloch. Sie warteten auf die 38. Minute. Dort bekamen sie einen Freistoß kurz vor der Strafraumgrenze. Und der wurde kurzerhand direkt verwandelt.
Das war ein echt schöner Freistoß. Also war jetzt nicht der klassische, könnte man sagen, zentrale Lage, sondern der war schon dem rechten Strafraumeck deutlich näher. Und trotzdem ging er oben schön rein, mit Wucht geschossen, dass auch noch die Latte nochmal ins Spiel gekommen ist. Also Schön gemacht, nicht wirklich gut zu halten für einen Keeper. Und ja, damit die 2-0-Führung. Und es dauerte dann gerade mal 10 Minuten, oder wenn wir korrekt sein wollen, 3 Minuten nach der Nachspielzeit, also nach der zum Beginn der zweiten Halbzeit. Und da trifft dann Chattanooga zum dritten und zugleich letzten Mal. Und das Tor war jetzt ganz klassisch. Denn Chattanooga rennt über die linke Seite, verliert erstmal den Ball. Ein Nebenmann nimmt den quasi lose rumliegenden Ball wieder auf und flankt ihn in den Strafraum. Vasquez kommt angesprintet und haut den Ball per Flugkopfball rechts in die Maschen. Mirancio im Tor konnte da gar nichts machen, der war gerade noch am Zurückrennen vom ihm ausgesehen rechten Pfosten. Und ja, so steht's dann 3-0 für Chattanooga, die Spokane ganz schön auseinandergepflückt haben.
Absolut, das war ja auch der Einstand. Was natürlich noch bemerkenswert war, es waren nicht ganz so viele Zuschauer. Also zumindest die Ränge sehen schon wieder recht leer aus. Aber es gibt einen Ort, da versammeln sich zumindest die kleinen Zuschauer. Es sind wieder beide Hüpfbogen da. Und es sieht einfach ein bisschen kurios, ehrlich gesagt, in den Aufnahmen aus. Dass direkt hinter dem Tor zwei Hüpfbogen stehen, die gut in Betrieb sind. Ich weiß nicht, ob man sowas in Deutschland erleben würde. Also aus Deutschland kenne ich sowas nicht. Da stehen die Hüpfbogen, wenn dann so, dass man sie nicht sehen würde.
Ja, ich würde sagen, in der USA kommt das öfters vor, dass man da lustige, spannende Sachen sieht.
Auf jeden Fall, sowas wie ein Lama zum Beispiel in der Halbzeit. Gut, gehen wir aber mal vom USL-Kosmos in den weiteren USL-Kosmos, mich zum Leagues Cup. Dort erwartete uns die Partie Union Omaha gegen Texoma. Und für Union Omaha läuft's ja eher durchwachsen, oder?
Ja, kann man so sagen. Also als als Meister der letzten Saison lief es überhaupt nicht gut in der Saison. Sie hatten dann die Möglichkeit, sich einen Trainerwechsel zu durchziehen. Das heißt, damit ist ja aktuell gerade die Suche nach einem neuen Trainer offen. Aber der Assistenztrainer bringt schon neuen Wind rein. Denn wenn man das Spiel schon mitnimmt, gab es jetzt 2 Siege mit ihm als neuen Zwischentrainer. Und das scheint zu helfen. Denn ein paar Stellschrauben von ihm und ein paar Neuzugänge wie Botello Fars und schon läuft Omaha doch deutlich wieder, könnte man sagen, Playoff-würdiger. Ich würde ihm noch nicht zutrauen, wieder den Titel zu holen, aber halt, man merkt schon, da steckt mehr in dem Team, als es eigentlich ausgesehen hat.
Es wird zumindest etwas besser. Mal sehen, wie lange der Zauber vom Interimstrainer so hält. Die erste relevante Szene, die ich mir notiert hatte, war in der 20. Minute. Und dort ist es der klassische Konter. Nach einer Ballabnahme, ganz kurzer Blick hoch zum Mitspieler, der Ball in den Lauf, von dort aus der Ball in den Strafraum gepasst. Dort steht, du hast ihn gerade eben erwähnt, Fass, der macht natürlich das Tor, so wie er soll.
Hat er, wie ich fand, sehr gut gemacht. Und ja, es gibt dann eine kuriose Szene in der 28. Minute, denn es gibt Gelb-Rot für einen Verteidiger von Texoma. Das Foul, was er sich liefert, war jetzt nicht sonderlich schlimm, war ein klassischer Rempler von hinten, aber da er der letzte Mann gewesen ist und zu einem auch noch die klare Torchance vereitelt, kriegt er damit eine zweite Gelbe und fliegt mit Gelb-Rot vom Platz. Das heißt, für über 60 Minuten muss dann Texoma in Unterzahl ran, für eine eher unnötige Szene. Und der daraus resultierende Freistoß in der Nähe des Strafraums bringt nichts ein.
Ja, also die zweite gelbe Karte, da fand ich auch sehr, sehr unnötig. Das, man sieht schon, das ist ein taktisches Foul, was er da begeht, was er da auch mit Absicht macht. Aber seinem Team hat er da keinen Gefallen getan. Ansonsten sind wir in der 35. Minute. Dort gibt es ein schnelles Spiel von Texoma, die mal ausprobieren, wie es denn ist, so Tore zu schießen. In dem Fall, finde ich, ist der Torhüter von Omaha auch ein Stückchen zu weit raus, also er kommt zu weit vor. Und letztendlich ist es jemand, dessen Namen wir kennen, nämlich Diego Pepi. Wir kennen seinen großen Bruder wahrscheinlich eher, aber er kann den Ball letztendlich ins Tor schießen. Heißt also 1-1.
hat er ganz gut gemacht. Also er hatte in der Partie vorher schon einige Schönchen und Chancen gehabt. Das war dann unter dem Strich auch ein verdientes Tor für ihn. Und er war auch mit der am positivsten aufgefallen ist aus der offensiven Reihe von Texoma. Aber die ganze gute Stimmung hält gerade mal 9 Minuten. Denn kurz vor der Pause gibt es eine Ecke für Omaha. Und Ryan Becker, vermutlich Becher, wenn man es auf Deutsch aussprechen würde, kriegt den Ball per Kopf, haut ihn rein. Nur geht der Ball nicht direkt ins Tor, sondern wird nochmal von einem eigenen Spieler mit abgefälscht. Daher nicht zu halten für den Ersatzkeeper von Texoma und damit der erneute Führungstreffer für die Eulen aus Nebraska.
Und die Eulen sind auf Trab. Die nerven die Verteidiger immer wieder mal, auch in der 51. Minute. Und dort passiert das, was dem Verteidiger eigentlich nicht passieren sollte. Er verliert kurz vor dem Strafraum im Zweikampf den Ball. Und daraufhin ist es natürlich für Jürgen Omaha recht einfach. Serge Ors holt sich den Ball, kann dann das Tor machen. Das ist, also ehrlich gesagt, man kritisiert Torhüter immer, weil sie einen Fehler machen, weil die oft zu einem Tor führen können. Aber das war in meinen Augen so die ganz klassische Situation, das darf dir auch als Verteidiger nicht passieren.
Gehe ich voll mit. Vor allem darf man auch sagen, dass McCready im Tor von Texoma auch noch später diverse gute Paraden gezeigt hat. Also zum Beispiel in der 91., als die Jungs von Omaha nochmal einen Kopfball aus kurzer Distanz aufs Tor lenken und er nochmal quasi mitten im Flug sich umsteuern muss und er schafft, den Ball zu halten. Also ich fand am Keeper, trotz der 3 Gegentore, lag es eigentlich mit am wenigsten in der Partie. Er hat schon noch ordentlich gut gehalten. Und wenn du 60 Minuten in Unterzahl bist, ist es sowieso schwer, eine weiße Weste ab dem Punkt zu behalten.
Die Partie endet also 3:1 für Union Omaha. Guter Akzent mal wieder. Aber wir haben es ja schon angesprochen, da ist noch einiges in Arbeit.
Gehe ich mit. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Alleine, weil wir dann ja noch sehen müssen, ob Texoma vielleicht doch ganz gut dabei ist, was Playoff-Würdigkeit angeht. Mittlerweile wirken sie ja gar nicht mal so schlecht. Und natürlich auch, wen Omaha als neuen Cheftrainer verpflichtet. Da sie ja schon zweimaliger Meister sind und auch generell ja schon die Player-Sheet des Öfteren gewonnen haben, dürfte der Anspruch recht hoch sein. Aber wenn der Interim-Trainer weiterhin so oft gewinnt, kann ich halt auch sehen, dass sie es schaffen, ihn, zumindest bis Saisonende zu behalten.
Machen wir mal einen kurzen Ausblick aufs Wochenende oder auf die Woche danach. Gibt's denn Spiele, die du empfehlen würdest?
Ja, durchaus, kann man so sagen. Denn wir haben mal wieder Liga-Cup-Spiele, also Spiele im USL-Cup, wo sich dann auch generell gerne mal Liga, League One und Championship treffen. Was ich interessant finde von der Aufmachung her, ist das Pferdeduell oder das Kentucky-Derby. Denn Lexington trifft auf Louisville. Ist erstmal auf den ersten Blick nicht so krass, weil Kellerkind trifft auf mit bestes Team der Eastern Conference. Aber da es ein Lokalderby ist, dürfte da bestimmt schon ein bisschen Feuer drin sein. Und daher könnte das ganz gut sein.
Na gut, wo wir schon bei Lokalderby sind. Rhode Island gegen Hartford. Das letzte Aufeinandertreffen, letzte Woche glaube ich, ging ja 0-0 aus. Alle sind heiß, alle wollen endlich wieder Tore sehen.
Ich bin vor allem ehrlich, dass das ja, glaube ich, ein USL-Cup-Spiel ist, muss das einen Sieger geben. Das heißt, wir kriegen jetzt wenigstens keinen 0-0 zum x-ten Mal.
Ja gut, oder wir bekommen ein 0-0 und dann so ein komisches Elfmeterschießen.
Das wäre natürlich auch noch dabei. Oder ansonsten, ja, würde ich sagen, Legion gegen Madison. Ein Team, das aktuell durch mehrere Laien miteinander gut harmoniert. Also Madison hat 2 Spieler aktuell ausgeliehen von Birmingham. Birmingham ist jetzt nicht sonderlich stabil. Madison aktuell in der guten Phase, was Liga angeht. Da könnten wir also nochmal einen guten Sieg eines Drittligisten gegen eines Zweitligisten sehen. Und ich wäre durchaus bereit, mir das anzugucken.
Ansonsten haben wir in der nächsten Woche noch 2 Partien unter der Woche, beziehungsweise mehrere Partien, aber 3 sind es insgesamt. Darunter Pittsburgh Riversound gegen Miami FC. Ich hoffe, das Spiel bleibt bestehen. Es gibt keine Erinnerung, es gibt kein Unwetter, weil ich will das Spiel im Stadion sehen. Und direkt am nächsten Tag, Hartford gegen New Mexico. Auch da genau das Gleiche. Ich hoffe auf gewitterfreie Zeit und auf ein Top-Spiel, eventuell endlich mal wieder ein paar Punkte für Hartford. Hast du ansonsten noch etwas?
Nö, tatsächlich nicht. Außer, dass ich mir wünschen würde für den nächsten USL Cup, dass sie sich mal einigen können, ob wir jetzt die Spiele in der Woche stattfinden lassen oder auch am Wochenende und wer, wie, wann, wo, was. Weil irgendwie wirkt das ein bisschen konfus stellenweise. Und das finde ich irgendwie sehr unpraktisch, wenn man wieder gucken muss, ist das jetzt ein USL Cup Spiel? Ist das ein Ligaspiel? Vor allem, wenn du dann stellenweise Spiele hast, wo die gleichen Mannschaften innerhalb von 2-3 Wochen irgendwie gefühlt 8-mal gegeneinander spielen. Also da würde ich mir schon ein bisschen bessere Planung wünschen.
Absolute Zustimmung. Das ist wirklich sehr durcheinander teilweise. Gut, wenn du nichts mehr hast, dann soll es das für heute gewesen sein. Gebt uns wie immer gern Feedback. Das könnt ihr machen auf Facebook unter US Soccer News oder auf Twitter unter Box to Box. Ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder. Je nachdem, wann wir aufnehmen, eventuell sogar schon mit den beiden Spielen, die ich erwähnt hatte. Ansonsten sind sie dann in der Folge danach. Habt eine erfolgreiche Woche und bis dann.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.